Es war ein kleiner Junge. Und der hat irgendwann mal auf dem Schulhof zufällig ein Geldstück gefunden. Und er hat das Geldstück aufgehoben und war ganz fasziniert, dass hier irgendwo einfach auf der Straße ein Geldstück liegt oder auf dem Schulhof. Und dann ist so ein Gedanke in ihm gereift, wenn er jetzt hier so ein Stück Geld findet, dann könnte das doch sein, dass er auch anderswo Geld findet. Und er hat angefangen, seinen Blick oft einfach nach unten zu wenden. Und er ist herumgelaufen durch die Gassen, durch die Straßen, durch die Plätze, auch in der Schule, in den Schulgängen und hat immer so den Blick nach unten gehabt. Und er ist größer geworden und hat es immer noch gemacht. Immer Blick nach unten, immer gucken, vielleicht finde ich was. Für ihn war das Leben für ihn war das Leben so eine Art, ich gucke nach unten, es ist eine dreckige, schmutzige Straße, aber manchmal habe ich Glück. So war so seine Lebensphilosophie. Ihr merkt schon, die Geschichte, die gibt's gar nicht wirklich, die ist nur erfunden, aber es ist eine interessante Geschichte, die was zeigt. Dieser Junge, der dann groß geworden ist, der hat verpasst, nach oben zu schauen. Der hat nie den Himmel gesehen, der hat nie die Schönheit der Natur wahrnehmen können, weil er immer so auf den Boden, immer auf der Suche nach dem kleinen Glück. Und das große Glück über ihm, das hat er völlig verpasst. Heute ist Erntedank und es geht heute um das Thema Gebundenheit. Gebunden sein an das, was ich habe. Jesus sagt in Matthäus 6, die Verse 19 und 20, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost zerfressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Gebunden sein an das, was ich habe. Das ist eine ständig lauernde Gefahr, dass wir uns stark an die Dinge klammern, die wir anfassen können, die wir greifen können. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich muss bei dem Vers immer an den Gollum denken aus Herr der Ringe, dieses kleine, eklige Etwas, der auf dem Boden rumkriecht und der letztendlich folgendes Problem hat, nämlich er hat sein Herz vor langer, langer Zeit schon verloren. An seinen Schatz, an einen goldenen Ring. Und was daraus geworden ist, wenn man sein Herz an einen Schatz verliert, das sieht man bei dem Gollum. Ein irisches Sprichwort sagt, wenn du wissen willst, was Gott über das Geld denkt, dann schau dir die Leute an, denen er es gibt. Das Tragische ist, wenn wir unser Herz verlieren an das Geld, an Gegenstände, an Konsum, an Güter. Und diese Gefahr, die lauert ja täglich auf uns. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, man nennt es Marktwirtschaft, dahinter steht ein Kapitalismus und der geht davon aus, dass letztendlich die Produktion immer noch mal weiter gesteigert werden muss. Also wir müssen noch mehr produzieren. Denn wenn wir noch mehr produzieren, dann können wir noch mehr verkaufen, dann können wir noch mehr einnehmen, dann haben wir wieder noch mehr Kapital, um wieder noch mehr zu produzieren. Das ist so der Gedanke dahinter. Das Problem ist, wenn ich viel produziere, muss es ja auch irgendjemand kaufen oder essen oder was weiß ich, muss jemand konsumieren. Also muss nicht nur die Produktion sich steigern, sondern genauso auch der Konsum. Und automatisch wird in dem eine Idee geboren, die ganz logisch ist, nämlich die Idee, ja, dann muss es doch auch so sein, je mehr ich konsumiere oder je mehr ich habe, desto glücklicher muss ich doch dann eigentlich auch sein. Das ist ja der Gedanke, der automatisch dann aufkommt. Und das ist die Gefahr, in der wir ständig stehen in unserem Leben. Egal, wo wir hingehen, ob wir zum Einkaufen gehen, ob wir Fernsehen gucken und Werbung sehen, ob wir uns mit anderen unterhalten, die uns erzählen, was sie gerade schon wieder Neues und hier und da. Wir sind ständig mit diesem Gedanken konfrontiert, wer mehr konsumiert und wer noch hochwertiger, qualitativ hochwertiger konsumiert, der ist doch glücklicher. Und jetzt wissen wir alle, dass das nur zum Teil stimmt. Vielleicht so ein Jein. Manches macht uns schon irgendwie glücklich. Mancher Konsum tut einfach gut. Wer sich das neue iPhone kauft, der hat schon Glücksgefühle. Aber wir wissen auch, dass dieses Glück nicht so von Dauer ist. Schon wenn irgendwas nicht mehr ordentlich funktioniert mit dem iPhone oder wenn es aus Versehen ins Wasser fällt und man merkt, es ist gar nicht dicht, dann ist es schon heftig. Es macht nicht dauerhaft glücklich. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und diese Worte sind vielleicht so aktuell, wie sie noch nie in der Geschichte aktuell waren. Also wer denkt, die Bibel wäre von gestern, der täuscht sich. In manchen Punkten gewinnt die Bibel noch immer mehr Aktualität. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Was ist unsere süße Verführung, wo wir uns denken, je mehr, desto besser. Die Bibel, die lehrt uns von vorne bis hinten und es ist ein sehr dicker Strang. Ein sehr, sehr dicker Strang, der durch die Bibel durchführt. Und da geht es darum, frei zu sein. Wie kann ich ungebunden sein und frei sein, entfesselt sein von den Dingen, die ich habe, um dann wieder Gott zu vertrauen? Das ist letztendlich ein ganz dicker Strang von vorne bis hinten. Zum Beispiel lesen wir in den Vätergeschichten, dass Gott zum Abraham sagt, du Abraham, zieh aus deinem Land, Land deiner Väter, und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham macht sich auf den Weg mit seinem ganzen Besitz, aber er verlässt das, wo er Grund und Boden hat. Das verlässt er, gibt auf, um ins Ungewisse zu gehen, um Gott zu vertrauen. Hätte Abraham das nicht aufgegeben, hätte er niemals Gott vertrauen müssen, dann wäre er nicht der Vater des Glaubens geworden, wie wir ihn heute kennen. Manchmal denke ich mir bei mir auch, was verlasse ich denn? Was gebe ich denn auf? Wo sind denn die Punkte in meinem Leben, wo ich merke, da muss ich Gott vertrauen? Ist oft gar nicht so viel. Wo mein Glaube wirklich herausgefordert ist. Ich habe ja alles. Ich habe alles. Fast alles. Mose kriegt den Auftrag von Gott, dass er das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft rausführen soll. Und dieser Weg in die Wüste war ein Weg in die Besitzlosigkeit. Auf einmal hatten die nichts mehr. Aber sie mussten Gott vertrauen. Und zwar voll und ganz. Wir lesen an verschiedenen Stellen in der Bibel, auch in den Propheten. Die Propheten waren meistens überwiegend ganz arme Leute auch. Gott sucht die Ärmsten der Armen raus, die letztendlich mittellos geblieben sind ihr Leben lang, um den Reichen zu sagen, ihr lebt falsch. Ihr meint, ihr seid fromme Juden und lebt für euren Gott, aber es macht ihr überhaupt nicht. Ihr verarscht die Armen und nehmt es in eure Tasche. Jesus redet viel über Besitz, über Geld. Es ist erschreckend viel, wenn man mal genau hinschaut, dann welche Gleichnisse und welche Dinge, was alles um dieses Thema Geld und Besitz geht. Ja, die Bergpredigt, die ist voll von dem Thema. Und Jesus ist viel knallharter, als es noch im Alten Testament da deutlich wird bei den Propheten. Jesus macht es klipp und klar, hey, woran du dein Herz hängst, das ist dein Schatz, das bestimmt dich, das leitet dich, das ist dein Herr, dein Gott. Auch die Briefschreiber wenden das immer wieder an auf die Gemeinde und sagen, passt auf, wie ihr mit Reichtum und Armut, wie ihr mit dem umgeht, was Gott euch schenkt. Aber ich möchte noch mal kurz zurück zu der Wüste. Die Zeit in der Wüste, die war für das Volk Israel alles andere als leicht. Ohne Besitz zu sein, ist schwer. Und in 2. Mose 32 wird uns folgende Begebenheit erzählt. Es ist die Geschichte von diesem goldenen Stierbild oder dieses goldene Kalb. Also die sind da in der Wüste, Mose ist abgehauen, der ist auf dem Berg, um mit Gott zu reden, und da hat er ja die 10 Gebote empfangen. Und in dieser Zeit entsteht im Volk ein unglaubliches Vakuum, eine Leere. Ja, wo ist jetzt Mose? Warum kommt er nicht wieder? Wo ist denn jetzt Gott? Wir fühlen uns gerade so verlassen, so einsam. Und wir brauchen aber einen Halt, gerade hier in der Wüste, wenn wir nichts haben. Wir brauchen irgendwas, woran sollen wir uns denn festhalten? Woher wissen wir denn, was wir essen und trinken sollen? Wie soll denn das weitergehen, wenn Mose da einen Urlaub 2 Wochen lang da auf dem Berg macht? Und wir müssen gucken da unten, wie es weitergeht. Und es war eine riesen Ratlosigkeit. Und die Idee, die war schnell geboren, wer auch immer die hatte, Aaron musste sie ausführen, alles Gold wird zusammengetragen, also die durften sogar von Ägypten, ganze Gold und Schmuck durften die alles mitnehmen. Ist ja nur Ballast, gell, eigentlich. Naja, kann man sich ja an die Ohren dran klipseln oder. Auf jeden Fall, die durften es mitnehmen, die haben das zusammengetragen, die haben schön so ein Stierbild, junger Stier, zugegeben, das Motiv haben sie aus anderen Religionen geklaut, aber junger Stier, Kraft, Fruchtbarkeit. Und dann haben sie das eingegossen, wie auch immer sie das gemacht haben, sehr beachtlich in der Wüste. Auf jeden Fall hatten sie am Schluss ein schönes, goldenes Stierbild. Was sie daraus gemacht haben, was sie damit gemacht haben, ist 2 Dinge. Erstens, sie haben Gott zu ihrem Gott gemacht. Auf einmal war Gott ein Gegenstand. Kannst du anfassen, kannst du anschauen. Und dann haben sie gesagt, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Das war die Botschaft, die sie sich gegenseitig zugesprochen haben. Hier ist dein Gott Israel. Auf einmal hatten sie ihren Gott, ihren eigenen Gott, den haben sie sich selber gemacht. Kann man sagen, das ist unserer, das ist unser Gott. Klar waren die nicht so blöd und haben gedacht, das wäre jetzt wirklich ein Gott. Die wussten schon auch, dass es nicht der Stier war, der sie aus Ägypten geführt hat. Aber der Stier, der war ein Sinnbild, den kannst du anschauen. Das ist ein Zeichen dafür, Gott ist da. Unser Gott, mein Gott. Wenn wir Gegenstände haben, die wir anfassen, anschauen können, daran können wir uns festhalten. Das gibt uns Menschen unheimlich viel. Das ist ja auch der Reiz von Besitz und Geld. Das ist was, das kannst du anfassen, das kannst du anschauen. Ach, das ist so gut. Und das Volk sagt, das ist unser Gott, mein Gott. Auf einmal war Gott nicht nur so jemand, der sie berufen hat, irgendwie den man jetzt so richtig greifen kann. Auf einmal war Gott, den konnte man anfassen, mein Gott. Das machen wir ja gern mit Gott. Wir sagen, es ist mein Gott. Mein Gott, gehört mir. Ist ein Eigentum von mir, Privateigentum, gehört zu mir. Die Erfindung des Privateigentums war eine geschickte Idee. Es ist auch die Erfindung der Mauern und der Zäune. Wenn ich sage, das ist meins, das gehört mir, dann sage ich auch, und das ist nicht deins und gehört nicht dir. Und dazwischen ist eine Mauer und ein Zaun, darfst du nicht ran. Deswegen hatte ja Jesus auch keinen Privatbesitz. Hätte er sich gar nicht leisten können. Du kannst ja nicht zu den Ärmsten der Armen gehen und immer deinen Privatbesitz vor dir hertragen und sagen, das ist meins und das ist deins und hier ist eine Mauer. Und so kann man auch mit Gott umgehen. Das ist meins, das ist mein Privat, das ist nicht dein Gott. Das ist mein Gott. Wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht zu sehr zu so einem Privateigentumsgott machen. Gott ist der Gott aller. Wir machen das auch mit dem Glauben so. Wir sagen, ich habe den Glauben, ich habe ihn gefunden. Das ist mein Glaube, sogar der richtige Glaube. Ich habe den Glauben gefunden. Und eigentlich ist es völliger Käse, weil Glaube kannst du überhaupt nicht haben. Glaube ist etwas, das können wir nur tun. Ich kann vertrauen, ich kann glauben, aber ich kann Glauben nicht haben. Wenn ich denke, ich hätte den Glauben, dann fange ich an, mich von anderen abzugrenzen. Zu sagen, du hast ihn nicht und du hast ihn nicht und du hast ihn, aber ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit. Was ist das für ein Satz? Wer, bitteschön, kann die Wahrheit haben? Außer der, der die Wahrheit ist. Glaube ist etwas, muss ich leben. Vertrauen. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, und das haben viele Sprachwissenschaftler auch untersucht, machen wir Dinge zu einem Eigentum, die gar kein Eigentum sein können. Liebe zum Beispiel, ich habe Liebe, ist auch Käse. Ich kann Liebe nicht haben, kann die auch nicht finden. Ich kann nur lieben oder ich werde von jemandem geliebt. Es sind Tätigkeitswörter. Wir machen vieles zu so einer Eigentumsgeschichte, zu einer Haben- oder Nicht-Haben-Geschichte. Uns ist es wichtig, Dinge zu haben, weil wenn ich was hab, dann ist es meins, dann gehört es zu mir. Das tut uns so gut, uns Menschen. Das Volk Israel in der Wüste, die machen sich einen Gott. Die basteln, die gießen sich den. Und was ihnen dieser Gott noch gibt, ist, er beruhigt sie. Er beruhigt ihre Angst, ihre Befürchtungen. Das macht immer Eigentum und Geld. Hat irgendwie eine Macht, uns zu beruhigen. Der Theologe und Katholik Eugen Drewermann, der hat es folgendermaßen mal formuliert. Er erklärt den Begriff Mammon. Mammon kommt in der Bibel auch vor. Ist ein Begriff, meint eigentlich nichts anderes als Geld oder Besitz. Aber hat so ein bisschen einen negativen Touch gewonnen im Laufe der Zeit. Und dieses Wort Mammon, das erklärt er und sagt, Mammon hat damit zu tun, dass das Geld die Macht besitzt, unsere wichtigsten Daseinsängste scheinbar zu beruhigen. Ängste, die nur wir Menschen haben und die uns deshalb immer wieder dazu zwingen, nach maßlosen und illusionären Antworten zu suchen. Also Geld hat die Macht, und das macht Geld auch so reizvoll, unsere Daseinsängste zu beruhigen. Ich kenne das ganz gut, nämlich wenn ich auf mein Konto schaue, dann können zwei Dinge passieren. Das eine ist, ich fühle mich unheimlich beruhigt. Und ich denke, ach, ist gut, kommen super aus. Wir machen sogar noch ein kleines Plus, das kann man auf die Seite legen. Das beruhigt, das gibt Freude. Oder ich schaue auf mein Bankkonto und denke mir, oh wei. Und da kommen dann manchmal Ängste auf, das sind Existenzängste. Wie sollen wir das schaffen? Wie kriegen wir das hin? Und ich kenne beide Gefühle. Und beide sind stark. Und beide haben eine Macht, gewinnen Macht über mich. Hans Lachemann sagt über diese Angst, das ist die beständige Angst, die von der radikalen Infragestellung unseres Lebens durch den Tod ausgelöst wird. Wie das Eichhörnchen Nahrungsdepots gegen die Zeit der Kälte anlegt, so möchten wir mit unserem unersättlichen Besitzstreben Depots gegen die Kälte des Todes anlegen. Also das sind mächtige Ängste in uns und irgendwie schafft es, Besitz und Geld unsere Ängste zumindest zu beruhigen. Für einen Augenblick still werden zu lassen. Und das erlebt das Volk Israel mit ihrem goldenen Kalb, was sie sich gießen. Und was jetzt passiert ist, plötzlich breitet sich eine unheimliche Gelassenheit aus. So gelassen waren die noch nie in ihrem ganzen Leben. Und auf einmal tanzen die um dieses Kalb wie verrückt. Die sind auf einmal so leicht und so, ach, die fühlen sich so gut. Und wie im Rausch verehren sie dieses Kalb. Diese Macht hat doch Besitz auf uns. Kann unheimlich beruhigen. Kann auch unheimlich beunruhigen. Aber es ist eine unheimliche Macht. Das Thema heute ist Haben oder Sein. Und das Thema habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern es gibt so einen Sozialpsychologen, der heißt Erich Fromm und der hat ein Buch dazu geschrieben, so ein kleines Büchlein, das heißt Haben oder Sein. Und da beschreibt er das ganz schön. Nämlich die zwei, er nennt es Existenzweisen. Die eine Existenzweise des Habens und die andere des Seins. Die Existenzweise des Habens, damit bezeichnet er, dass sich mein Leben um Dinge ordnet, um Güter, die ich habe oder die ich haben will. Das kann auch sein. Also mein Leben richtet sich an Dingen aus. Und Erich Fromm sagt, diese Dinge sind an sich tote Dinge. Die leben ja nicht. Also richtet sich mein Leben an toten Dingen aus. Mein Leben ist dadurch, er nennt es nekrophil. Das heißt, die Liebe zum Tod. Mein Leben liebt den Tod. Also ziemlich heftige Gedanken, ziemlich krass gedacht. Aber der Gedanke, wenn mein Leben sich an einem toten Ding ausrichtet, dann ist es ein Leben, was auf den Tod ausgerichtet ist. Die Seinsweise des Habens. Und da können wir jetzt viele Fragen stellen an uns, an mich. Jochen, wie ist es eigentlich bei dir mit dem Haben? Wie wichtig ist dir eigentlich Besitz und Geld und das, was du anfassen kannst? Was kaufe ich eigentlich so? Was kaufe ich ein? Wie viel kaufe ich ein? Wie viel bin ich bereit, für manches auszugeben? Bin ich bereit, den Wert dessen zu zahlen? Oder mag ich lieber den Geldbeutel noch weiter schonen? Wie sieht's bei mir aus mit den spannenden Themen, an denen ich das ganz gut erkennen kann, ob ich ein Haben-Mensch bin? Wie sieht's aus mit Neid? Kann ich dem anderen gönnen, dass er ein schönes Haus hat? Neu. Gönne ich dem anderen sein Auto? Die andere Seite vom Neid ist der Stolz. Schaue ich auf andere herab, die weniger haben? Wenn man sich da mal reindenkt, vorher denken wir vielleicht, haben, da habe ich kein Problem damit. Ich bin nicht gefangen. Und wenn man sich dann, umso mehr man sich darüber nachdenkt und mal so Situationen im Leben anschaut, merkt man, ups, da gibt's doch einiges, da hängt mein Herz ganz schön, da passiert was in mir und mit mir. Welche Ängste leiten mich im Leben? Wie gehe ich damit um, dass was kaputt geht? Manchmal geht ja einfach was kaputt. Plötzlich geht ein Auto nicht mehr. Motorschaden. Wie gehe ich damit um? Was macht es mit mir? Und ich habe schon erlebt, dass mich das ziemlich ärgern kann. Kann ich mich ganz schön reinstürzen in Wut. Und mein Sohn hat mal meine Gitarre umgeschmissen, dann ist der Hals abgebrochen. Das hat mich 100 Euro gekostet. Mir ging es auch ums Geld, ja. Mir ging es auch ums Geld. Aber mein Herz hängt doch an diesem Ding. Wie kann mein Sohn das einfach umwerfen? Und da habe ich gemerkt, da ist eine Wut und ein Ärger in mir hochgestiegen. Der war schon immer normal. Wie gerne teile ich denn mit anderen? Wie viel bin ich bereit abzugeben? Wie schwer fällt es mir, den Geldbeutel aufzumachen und jemand was zu geben? Ich habe gemerkt, ich habe immer Angst, auf der Straße Leuten, die jetzt betteln, was zu geben. Weil ich schon oft irgendwie übers Ohr gehauen worden bin. Ich gebe jemand was und die Caro stupst mich danach an. Du hast schon gesehen, dass der drogenabhängig ist. Und ich so, oh nee. Da ärgere ich mich. Warum gebe ich so jemandem was? Oder jemand hat mich mal ganz schön übers Ohr gehauen und hat mir ganz schön viel Geld abgeknöpft. Ich wollte ihm eigentlich nur helfen. Mich drüber maßlos geärgert. Ich habe gedacht, wie dumm bin ich eigentlich? Und danach habe ich gedacht, ja und? Dann habe ich halt jemand was gegeben, der es nicht verdient. Habe ich es verdient? Ist es bei mir besser aufgehoben als bei ihm? Weiß ich nicht. Das ist die Seinsweise des Habens. Und er unterscheidet es fundamental von der Seinsweise des Seins, des einfach ich bin. Nämlich, da geht es darum, mein Leben ordnet sich um die Beziehungen, um die Dinge, die ich nicht anfassen kann, um Sachen, die, nicht Sachen, sondern eigentlich um Menschen, um das, was Motten und Rost nicht zerfressen kann und das, was mir niemand wegnehmen kann. Also keine Gegenstände und nichts zum Anfassen. Da geht es um mich, da geht es um die anderen, da geht es um Beziehungen. Da geht es darum, welchen Wert gebe ich meinen Freundschaften? Habe ich gute Freunde, mit denen ich, wo ich ehrlich sein kann? Habe ich Orte, wo meine Seele einfach mal sein kann, zur Ruhe kommt? Nehme ich mir Zeit dafür? Oder muss ich arbeiten? Habe ich Wichtigeres zu tun? Wie viel Zeit investiere ich, um meinen Charakter zu schulen? Wie viel Zeit investiere ich, um mich weiterzubilden? Und es kostet manchmal richtig viel Geld. Bin ich bereit, das mal zu zahlen? Weil ich in was Wichtigeres, in was Höheres investiere. Was muss ich mal hinten anstellen lassen, damit meine Familie was von mir hat? Damit ich mal Vater sein kann? Damit ich mal Ehemann sein kann? Wie viel Zeit nehme ich mir, um sie zu verschwenden? Nämlich einfach nur für mich, wo ich mal spazieren gehe. Einfach nur so, spazieren gehen. Oder einfach mal einen Tag durchhängen, richtig durchhängen. Gönne ich mir das? Nehme ich mir die Zeit, im Café zu sitzen und nachzudenken? Worauf verzichte ich freiwillig, um anderen was Gutes zu tun? Wo sammle ich Geld in meinem eigenen Konto? Wo sammle ich extra Geld dafür, um es wieder weiterzugeben für andere? die es brauchen. Wo ich merke, da investiere ich in die Ewigkeit. Da investiere ich nicht nur in Sachen, in Güter, dass alles läuft zu Hause, sondern investiere ich in die Ewigkeit. In Projekte. In das, wo ich sage, das möchte ich unterstützen. Und wie dankbar bin ich für das, was ich habe? Dankbarkeit ist oft so ein Spiegel dessen, wie ich mit Sachen, mit Dingen umgehe. Die Sache mit dem Haben, die Seinsweise des Habens, hat folgendes Problem. So beschreibt es Erich Fromm. Ich nehme mal den Fahrradhelm hier. Ich lege ihn auch danach wieder brav rein. Das Problem mit dem Haben ist folgendes. Erich Fromm beschreibt es so: Ich habe etwas in meinen Händen, ich ergreife es, ich nehme es und dann mache ich diesen Gegenstand zu einem Teil von mir selbst. So, dieser Gegenstand ist jetzt nicht mehr irgendwas, was ich irgendwie in der Hand habe, sondern ist etwas, was zu mir gehört. Das ist ein Teil von mir. Das kann mir auch keiner wegnehmen. Finger weg, das ist meins. Habe ich mir selber gekauft, das ist ein Teil von mir, gehört zu mir. Und manche Gegenstände, die wir so zu uns, die wir uns anheften, die bestimmen dann auch unser Leben, die bestimmen auch unsere Identität. Die bestimmen, wer wir sind, die bestimmen, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Und da gibt es manche Sachen, die kauft man sich, an die bindet man sich und man merkt es vielleicht oft gar nicht, dass ich plötzlich an die gebunden bin. Ja, ich bin mit denen verbunden. Die saugen mir Kraft, ich gebe denen was, ich diene ihnen. Aber auf jeden Fall ist ein Teil von mir, die kann man nicht einfach wieder ablösen. Das ist das Problem mit dem Haben. Stattdessen, sagt Erich Fromm, ist es wichtig, dass wir die Dinge erstmal als Dinge sehen und dass wir eine Beziehung zu denen aufbauen. Also die sind kein Teil von uns, die hängen uns nicht an, sondern dessen erstmal ist es nicht mein Eigentum. Es gehört eigentlich gar nicht mir. Es ist eigentlich Gottes Eigentum. Eigentlich gehört alles, was ist, was wir sehen können, gehört Gott. Es ist Gottes Eigentum. Ich kann das vielleicht für einen kleinen Moment besitzen. Ich kann es verwalten. Ich kann damit umgehen. Ich kann was damit machen. Ich kann überlegen, wie setze ich das ein. Ich kann es aber auch wieder weglegen, wenn ich es nicht mehr brauche oder denke, das hat jetzt keinen Nutzen mehr. Aber ich bin nicht dran gebunden. Es ist kein Teil von mir, sondern es ist letztendlich, ich bin Verwalter, ich bin Haushalter darüber. Und das ist jetzt eine ganz andere Beziehung zu Besitz. Besitz ist nichts, was über mich Macht gewinnt, sondern es ist etwas, über das habe ich Macht. Das kann ich bestimmen. Kann ich sagen, wie ich es einsetze. Nicht ich habe, sondern ich verwalte. Und wenn Jesus in Matthäus schreibt, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist ein Hauptstrang in der Bibel. Wie können wir frei sein vom Besitz, von dem, was wir bekommen haben als Geschenk, als Leihgabe, was wir irgendwann wieder abgeben müssen, denn nichts bleibt uns ewig. Wie können wir frei sein, wie können wir ungebunden sein und es nicht zulassen, dass etwas über uns Macht gewinnt. Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder du dienst deinem Besitz, dem Geld, dessen, was du hast, dein Bankkonto, oder du dienst Gott. Das sind zwei Seinsweisen. Auch bei Jesus. Entweder du lebst im Haben oder du lebst im Sein. Wer im Sein lebt, der kann auch Kind Gottes sein. Der kann auch jemand sein, der sich beschenken lässt. Unser Leben soll nicht an dem hängen, was wir haben, sondern unser Herz soll fest sein bei Gott. Denn wo dein Herz ist, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Amen.